Wir sehen eigentlich drei verschiedene Aufgabenbereiche, die für die Führungskraft bleiben. Und der eine davon, und das steht bei uns auch in der Mitte, ist die Identitätsgestalterin.
Führung wird sich radikal verändern müssen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. AI wird Führung disruptiv erneuern. Was wir darüber wissen, darüber sprach ich mit Fabiola Gerpott. Sie ist Professorin an der WHU und sie hat aktuelle Studien zu diesem Thema selbst durchgeführt und auch ein sehr spannendes Buch geschrieben. In meinem Podcast Weiterdenken in der Reihe Interviews begrüße ich Praktiker und Wissenschaftlerinnen, die zu aktuellen Themen wirklich etwas zu sagen haben. Wenn du das erste Mal hier hineinhörst, freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir natürlich auch auf meinen Kanälen folgst. Und jetzt geht's los.
Heute bei mir im Studio ist Fabiola Gerpott und ehe ich lange rede, stelle dich, wir haben uns aufs Du geeinigt, einfach mal vor. Was machst du und wo ist dein Wirkungskreis?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Professorin für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management auf unserem Campus in Düsseldorf. Ich beschäftige mich damit, Evidenz zu kreieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu vermitteln. Das bedeutet, auf der einen Seite besteht ein großer Teil meines Alltags aus Forschung zum Thema Führung, zum Thema künstliche Intelligenz und auch größer zum Thema Selbstführung in der neuen Arbeitswelt. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich damit, wie man diese Forschung nicht nur selber machen kann auf höchstem Niveau, sondern wie man sie auch gut kommunizieren kann. Das heißt auf der einen Seite, dass ich selbst viel in der Executive Education, in unseren MBA-Programmen stehe und auf der anderen Seite aber auch versuche, über LinkedIn, über Fachzeitschriften und eben auch über unser Buch diese Evidenz nach draußen zu tragen, um die ganze Diskussion nicht ganz so emotional immer zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen faktenbasierter.
Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die für die Verbreitung sorgen. Auch meinem Sohn habe ich die Studie The Now Next Leadership schon gegeben, weil der gerade an seiner Masterthesis ist. Und das Thema hier ist ja auch KI und Führung. Und ich finde das so, so wichtig, dass das Ganze auch empirisch untermalt ist, weil gerade jetzt stehen ja so viele vor ja auch total weitreichenden Entscheidungen, ne? Bevor wir einsteigen, vielleicht Frage an dich. Hast du heute schon KI genutzt und wofür?
Auf jeden Fall. KI, würde ich sagen, ist ein täglicher Begleiter. Wir haben gerade die Ausrollung von ChatGPT-EDU bei uns an der WHU, was bedeutet, dass jetzt alle auch einen Zugriff auf eine vollumfassende ChatGPT-Version hat. Und wir haben heute lange im Team-Meeting diskutiert, wie das wohl die zukünftige Gestaltung von Prüfungsleistungen beeinflussen wird. Das heißt, hier war die Nutzung in dem Sinne eher indirekt, dass wir sehr lange diskutiert haben, welche Arten von Aufgaben wir ändern müssen, weil zum Beispiel so die klassische Hausarbeit eigentlich vermutlich nicht mehr das richtige Prüfungsformat ist.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ein Thema, worüber wir auch sprechen werden, ist auf jeden Fall, welche Auswirkungen auf Führung. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal so ein bisschen aktuelle Themen. Da gibt es, ja, es gibt eure Studie später dazu, aber es gibt jetzt aktuell dieses Working Paper, was ich glaube, sich sehr schnell verbreitet hat, obwohl es jetzt noch gar keine, ich glaube, noch gar keine offizielle Veröffentlichung ist. Und das kennst du, glaube ich, auch, ne? Also was ist das, was du daraus ziehst? Was hältst du davon? Kann man daraus was lernen? Was denkst du, passt es zu deinen Erfahrungen?
Ja, es geht um ein Paper, ich glaube, von Aiton Mollick unter anderem verbreitet mit, der ja eine sehr große Reichweite auch auf den sozialen Medien hat. Und es geht darum, dass diese Studie eben zeigt, dass man durch KI-Nutzung bessere Leistungen erbringt, als wenn man kein KI benutzt, aber zwar auch nicht nur allgemein so als Vergleich, sondern es geht auch um die KI-Nutzung als einzelne Person versus ein Team. Und hier schneidet eben auch die individuelle alleinige Nutzung von KI recht gut ab, sodass man dann sagen könnte, naja, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel Teams, sondern Man setzt einfach jeden einzeln dahin, gibt dem eine künstliche Intelligenz an die Hand, und dann wird Arbeit optimiert. Und das ist natürlich schon mal ein interessanter Einstieg oder Ansatzpunkt, denn man hat hier ganz verschiedene Ebenen. Erstmal kann man sagen, ja, okay, das sieht ja im Einzelfall sehr gut aus, und hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Dann muss man aber durchaus auch darüber nachdenken, für welche Aufgaben denn? Weil es sind ja mal ganz bestimmte Aufgaben, die dort gemacht werden. Das ist der erste Punkt, für welche Art von Aufgaben. Und der zweite ist, was macht das auch langfristig mit einer Unternehmenskultur? Und möchte ich das? Weil wir haben zum Beispiel andere Studien, die zeigen, dass an Tagen, an denen man mehr mit künstlicher Intelligenz interagiert, man nach Hause geht und sich nicht so sinnerfüllt fühlt bei der Arbeit. Dass man auch unsozialer wird, anderen gegenüber. Und das ist natürlich ein Risiko davon. Also sehr schnell daraus Schlüsse zu ziehen, dass jetzt jeder einfach nur noch mit KI arbeitet und dann sind wir alle super effizient und alle Probleme gelöst, ist, glaube ich, zu einfach. Man muss das Thema vielschichtiger betrachten.
Das ist nämlich auch mein Gedanke gewesen, habe mich gefragt, okay, brauche ich jetzt kein Team mehr oder brauchen wir unsere Leute nicht mehr, weil das KI kompensieren kann. Gleichzeitig merke ich halt auch an mir selbst, dass ich nicht so gut gelaunt bin, wenn ich ständig mit Technologie zu tun habe und dass Menschen eher geeignet sind, einen aufzuladen. Ich frage mich, hat das vielleicht mit dem Alter zu tun? Gibt es darüber Erkenntnisse? Also, dass es irgendwie vielleicht auch eine Generationenfrage ist oder hat das damit nichts zu tun?
Die Forschung zu Generationenunterschieden ist recht mau. Von daher, diese Annahme würde ich schon mal gleich ablehnen. Und tatsächlich denke ich nicht, dass es was mit dem Alter zu tun hat, sondern wir verstehen recht gut, dass Menschen einfach grundlegende Bedürfnisse haben. Und die ändern sich nicht mit dem Alter, sondern damit kommen wir quasi auf die Welt. Und die drei grundlegenden Bedürfnisse, die man hat, ist zum einen, dass man sich gerne autonom fühlen möchte. Das heißt, man möchte sogenannte Selbstwirksamkeit erleben und sich entscheiden können für Dinge. Dass man nicht alles vorgegeben kriegt und jemand anders sagt einem genau, welchen Arbeitsschritt man wann und wie zu tun hat, sondern dass man das Gefühl hat, man kann auch Dinge autonom entscheiden. Das ist das erste Grundbedürfnis. Hier kann natürlich KI eigentlich ganz gut beitragen, weil die sagt einem ja selten so, oh, du musst das so machen, sondern eigentlich macht ja so eine KI immer nur nett Vorschläge und ist gar nicht so doll einschränkend im Hinblick auf Autonomie. Das heißt, dieses Bedürfnis würde ich jetzt erstmal sagen, ja, kann man diskutieren, je nachdem, wie viel Algorithmuskontrolle man hat, aber muss jetzt nicht notwendigerweise ein Risiko sein. Das zweite Bedürfnis, was wir Menschen haben, ist, wir wollen uns kompetent fühlen. Man möchte das Gefühl haben, dass man irgendwie in seinem Job den meistern kann, dass man aber auch was dazulernt, dass man ein gewisses Level an Herausforderungen hat. Und auch hier würde ich sagen, klar, falsch eingesetzt kann KI dazu vielleicht Nachteile haben, aber richtig eingesetzt ist KI eigentlich super, weil sie kann ja zum Beispiel im Bereich Lernen total gut darauf eingehen, was ist mein Wissensstand. Ich muss, je nachdem, was ich schon weiß, diesen ganzen unnötigen Kram, den man sich sonst vielleicht ansehen musste, gar nicht mehr angucken. Das heißt, hier ist KI eigentlich auch, würde ich sagen, ein Zukunftspotenzial. Das dritte grundlegende Bedürfnis ist aber das, was uns Menschen auch ausmacht, dass wir ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, nach Beziehungen. Und das natürlich ist jetzt interessant aus KI-Sicht zu betrachten. Weil wir haben viele Studien, die inzwischen zeigen, KI, so ein Chatbot, kann auch recht gut empathisch sein. Es gibt Studien, die zeigen, wenn man das nicht weiß, dann findet man und man unterhält sich so virtuell mit irgendwem. Und man weiß nicht, ist das ein Mensch oder eine KI. Dann schneidet der Chatbot besser ab. Man fühlt sich besser verstanden, man hat das Gefühl, die hört besser zu, die geht persönlicher auf einen ein. Das Problem ist, sobald rauskommt, das ist eine KI, ist der Effekt weg. Dann sagen die Leute, nee, war schrecklich, war überhaupt nicht gut, mochte ich gar nicht. Und das ist, glaube ich, der interessante Punkt, wo wir auch bei der Zukunft der Arbeit ganz stark drüber nachdenken müssen, dass KI total viele Jobs verändern wird, dass sie die Inhalte verändern wird. Aber dass wir nicht vergessen, dass dieses dritte Grundbedürfnis von Menschen, unabhängig vom Alter, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Austausch ist und dass das auch der USP ist, der bei Menschen bleibt.
Ich habe das auch tatsächlich in einem Workshop diskutiert und dort auch euer Paper vorgestellt. Und da ging es um die Frage, also unterschiedliche Altersstufen, ob man zu einer KI freundlich sein sollte. Ne? Also ich habe so meine Meinung in meinem Alter oder ob das, weiß ich nicht, ob das mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, für mich nutzt sich das ab. Also ich merke, ChatGPT, ne, wird jetzt freundlich zu mir, war vorher nicht. Also da scheint irgendeine Anpassung zu sein. Weiß ich nicht, ob die jetzt merken, was ich für eine Persönlichkeit habe. Also er lobt mich die ganze Zeit. Und das war die erste Woche okay. Und dann ist dieser Effekt weg. Und das habe ich dann sozusagen erzählt und gefragt, wie die Meinung ist. Auch so vor der Tatsache, verliert man vielleicht Empathie? Oder verändert sich so Wahrnehmung, weil die jungen Leute ja sitzen ja immer so, also sag ich jetzt als ein bisschen älter, und wie das dann ist. Und da war einer, der meinte, nein, man muss auch zur KI freundlich sein, damit man die Empathie nicht verliert. Was gibt's da irgendwas zu? Oder, ich glaube, im Buch steht ja auch was sehr empfehlenswert übrigens über Empathie und Empathie.
Ja, also ich glaube, Evidenz dazu, die wirklich untersucht systematisch, wie ob sich jetzt ChatGPT verändert, je nachdem, wie freundlich oder nicht freundlich ist, habe ich mal gesehen, aber das verändert sich, wie du ja schon sagst, so schnell, dass ich das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als zitierfähig halten würde, weil das wahrscheinlich morgen schon wieder anders ist. Deswegen einmal diese Frage, wie bin ich zur KI gegenüber? Gute Frage. Verändert sich vermutlich auch von Tag zu Tag, ob man das jetzt sein muss oder nicht. Aber die interessantere Frage ist ja, wie verändert uns das im Umgang mit anderen Menschen? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil das Risiko, was man ja auch kennt so aus dieser Use-it-or-lose-it-Idee, ist, wenn ich die ganze Zeit quasi nicht mehr empathisch bin oder auch mit jemandem interagiert, der, egal was ich mache, immer nur nett zurück sagt, ja, kann man total verstehen. Also hast du auch recht, dass du da jetzt sauer bist. Da bin ich ja total geschockt, wenn ich dann mit einem echten Menschen interagieren muss und der auf einmal überhaupt nicht so empathisch auf mich eingeht. Das heißt, das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, inwiefern die ständige Kommunikation mit KI uns im Umgang mit anderen verändern wird. Und diesen Effekt, den du da beschreibst, dass die KI dann immer so nett zu einem ist, den sieht man ja nicht nur in der direkten Kommunikation, sondern ich merke das auch viel in E-Mails, die ich bekomme, weil dadurch passiert ist, dass sich die E-Mail-Kommunikation sehr aufbläst. Wenn man von Studierenden E-Mails bekommt, die erstmal lange positiv mit irgendwie anfangen, was sie jetzt im Kurs gelernt haben, und dann kommt eine ganz tolle Beschreibung von ihrem Anliegen und dann kommt am Ende nochmal wieder eine nette Zusammenfassung und Wiederholung, dann hat man ja schon sofort seinen KI-Detektor an und denkt, ja, diese E-Mail ist aber auch nicht selbst geschrieben. Und das ist ganz spannende Forschungsprojekte, die das jetzt quasi eher begleiten und gucken, was macht das denn? Das heißt, man hat hier tatsächlich auch noch keine abschließende Ansage dazu. Aber was man natürlich überlegen kann, ist einfach, das von Anfang an dann auch transparent zu machen. Und zwar nicht darunter zu schreiben, diese E-Mail wurde KI generiert, sondern man kann sich ja überlegen, warum macht man das? Macht man das, weiß ich nicht, weil man Zeit sparen will? Macht man das, weil man bessere Antworten liefern will? Also eine Begründung zu liefern, dass man sagt, weiß ich nicht, dass man ein Disclaimer darunter hat, diese E-Mail wurde oder habe ich durch KI-Unterstützung versucht, wertschätzender zu formulieren, weil mir wertvolle Kommunikation ein Grundwert ist. Und das hat ja eine ganz andere Wirkung, als wenn da nur drunter steht, diese E-Mail wurde ChatGPT generiert.
Naja, das ist so wie unterm iPhone stand das ja lange Zeit, weiß ich bei einigen immer noch. Das hat bei mir echt einen negativen Effekt. Oder auch, ne, also auch sobald der KI-Verdacht ist bei Texten, ich lasse mir die auch korrigieren, ne, mache mir auch manchmal Vorschläge, alternative Headlines und so. Aber sobald ich weiß, das ist rein KI, dann höre ich auf zu folgen oder finde die Person nicht mehr so interessant, ne? Wobei,
das ist ein interessanter Effekt, den man auch immer wieder sieht, dass die Leute, sobald sie wissen, es ist eine KI, vorher finden sie auch viele die Ergebnisse von KI oft kreativer. Aber sobald sie wissen, dass es eine KI ist, dieser Effekt immer weg.
Das ist der Effekt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind hier ja noch bei der Ebene KI und Team. Ich möchte noch mal einen Aspekt reinbringen, bevor wir auf Führung gehen. Wie können Teams denn KI wirklich nutzen? Also ich würde sagen, der Gedanke ist verworfen, dass jetzt nur noch jeder alleine da sitzt und mit der KI ein Team bildet. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren und es wird Probleme psychologischer Art nach sich ziehen, wäre meine Vermutung. Aber wie können die das nutzen? Mir ist Unterschiedliches begegnet, zum Beispiel, dass man so einen kleinen Roboter im Team hat und den Roboter fragt, was könntest du dazu sagen? Dass man mit Personas arbeitet, also Persona KI, was würde uns KI an der Stelle helfen? Also wie können Teams das wirklich ja, effizient, effektiv und vielleicht sogar kreativ nutzen?
Finde ich eine super Frage, weil wenn man ehrlich ist, muss man ja dazu sagen, es ist noch ein bisschen Zukunftsspinnerei, denn ganz viele Unternehmen sind ja erstmal mit der Herausforderung beschäftigt, überhaupt sich mit dem AI-Act auseinanderzusetzen. Was dürfen sie danach überhaupt? Wie sieht das mit Datenschutz aus? Wenn wir das aber jetzt mal außen vor lassen und sagen, das wäre quasi schon gelöst, dann ist ein recht einfacher Einsatz, dass man die zum Beispiel künstliche Intelligenz erstmal dafür nutzt, dass man einfach ganz normal seine Teammeetings hat, die aber aufzeichnen lässt und dann die künstliche Intelligenz einfach wie so einen Coach auch, der hat ja auch verschiedene Techniken gelernt, systemisches Coaching zum Beispiel oder was auch immer die eigene Präferenz ist. Und das sind ja alles Sachen, die sind irgendwo niedergeschrieben. Das heißt, da ist KI tatsächlich erstaunlich gut. Das heißt, man würde sein Teammeeting einfach aufnehmen und dann könnte man sich schon mal eine recht gute Analyse geben, je nachdem, was so das Problem ist. Vielleicht geht es darum, dass Leute finden, sie sind nicht wertschätzend genug kommuniziert. Mhm. Oder es geht darum, dass sie finden, Prozesse sind nicht genug abgestimmt. Oder bestimmte Menschen werden nicht richtig integriert und andere reden die ganze Zeit. All sowas lässt sich sehr leicht dann erstmal aus diesen Daten rausfinden. Das heißt, hier muss ich noch gar nicht viel jetzt irgendwie da technischen Roboter hinstellen, sondern ich könnte erstmal so sehr niedrigschwellig damit anfangen, Teammeeting aufzeichnen und mal ein bisschen damit rumspielen. Wenn die KI jetzt den Prompt bekommt, sie ist ein Teamcoach, sagen wir jetzt aus einer systemischen Perspektive, und sie soll mal analysieren mit der Problemstellung, die Prozesse funktionieren irgendwie nicht so, wie sie sollen, was sie aus diesem Teammeeting ableitet.
Gute Idee und ich glaube, gerade die rechtlichen Themen, die sind tatsächlich, glaube ich, noch unklar. Ne? Ich weiß auch gar nicht, kann Diversity, Chancengleichheit und KI, ob da vielleicht noch was kommt, naja.
Ganz eigenes Thema, ja. Deswegen ist es ja zum Glück auch so, dass diese ganze Rekrutierung, Bewerbermanagement, dass das ja ein Hochrisikobereich ist im KI-Act und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt.
Okay. Wenn wir jetzt KI und Teams betrachten, dann kommt jetzt automatisch auch die Sorge um Arbeitsplätze. Ne? Also betrifft es mich? Kann ich ersetzt werden? Da ist in eurem Buch ja auch eine ganze Menge an Material. Es gibt immer Studien. Ich weiß, dass auch schon vor 15 Jahren gab es ja auch immer so Schätzungen, die waren oft falsch. Also Frage, kann KI sich irren? Also Beispiel, ich arbeite als Coach, also wir bilden aus als Beraterin. Es gibt ja immer mehr gerade in diesem Bereich, das beschreibt ihr auch sehr schön, ne? Also Therapie, Coaching, wo viel kompensiert wird. Aber könnte es sein, dass wir da auf dem Holzweg sind, wenn wir denken, das kostet die und die Stellen wie Bill Gates sagt ja, alle Lehrer in 10 Jahren.
Ja, also das finde ich einen sehr guten Punkt, weil unser Buch tatsächlich im ersten Kapitel anfängt, das heißt Maschinen bis Menschen oder auch Revolutionen der Arbeit haben kein Startdatum, wo wir uns einfach nochmal ansehen, diese verschiedenen Revolutionen, die wir hatten. Was waren da eigentlich die Narrative und wie hat sich das dann entwickelt? Und genau das, was du beschreibst, sieht man halt eigentlich bei jeder Revolution, die es gab, dass es immer die Sorge gab, dann fallen alle Arbeitsplätze weg, auf der negativen Seite. Auf der positiven Seite gab es dann immer diese Idee, wir arbeiten alle nur noch 5 Stunden oder 10 oder 15 Stunden pro Woche. Und jedes Mal ist es nicht passiert. Das heißt, diese ganze Sorge darum, fällt mein Arbeitsplatz weg? Ja, manche Arbeitsplätze werden sicherlich wegfallen. Wenn wir uns ansehen, früher haben sehr viele in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute sind das nicht mehr ganz so viele. Ist aber nicht so, dass all diese tausenden Menschen, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, alle keine Jobs mehr haben, sondern sie haben andere Jobs. Und genau davon kann man, glaube ich, auch wieder ausgehen, dass sich Berufe verändern werden, aber genauso wie Jobs wegfallen, wird es wieder neue Jobs geben. Und das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, dass KI bestimmte Jobs ersetzt, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn wir haben durchaus den demografischen Wandel immer noch und auch das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, man sollte hier vielleicht auch die positive Seite nicht vergessen, dass das uns ein bisschen lösen kann, dieses demografische Problem zu lösen.
Ja. Das denke ich halt auch. Was sind die positiven Seiten, zum Beispiel in der Verwaltung? Aber da erlebe ich gerade in diesen Bereichen die größte Angst, ne? Und auch die größten Vorbehalte. Also bei den Innovationsteams oder den, ne, die sehr fortgeschritten sind, da ist nicht die Angst so groß. Aber dort ist sie besonders groß. Also wo man im Grunde auch ahnt, es könnte genauso kommen, wie du sagst, auch wenn Prognosen oft falsch sind, dass man da eine Menge ersetzen kann. Also weiß ich nicht, die ganzen Verordnungen oder Texte oder ne, so, also kenne mich da nicht so aus, aber kann da tatsächlich sein, ne?
Ich glaube, es ist aber auch gerechtfertigt, erstmal grundsätzlich, dass Menschen Veränderungen nicht so sehr mögen. Mhm. Weil es natürlich etwas ist, was anstrengend ist und wo man dann auch ja einfach diese Sorge vor der Ungewissheit hat. Also es gibt eine sehr schöne Studie, in der man sich zum Beispiel anguckt, ob die Leute lieber einen Stromschock einfach immer bekommen oder in nur 50% der Fällen. Und okay. Die meisten, viele Leute wählen dann lieber, ach, ich nehme jedes Mal den Stromschock, als die 50%,
ist
weil sie
wahr.
Dann eine Sicherheit haben. Sie erleben zwar 50% mehr Schmerz, aber den immerhin vorhersagbar. Und das ist recht interessant, wenn man über Veränderungen nachdenkt, dass man das nicht vergessen darf, dass das größte Problem oder die größte Herausforderung eigentlich einfach ist, dass wir Unsicherheit nicht mögen. Und dementsprechend, und dann kommt das Thema Führung, ist es natürlich eine Aufgabe auch von Führungskräften, diese Sicherheit irgendwo zu geben. Also, dass es Veränderungen gibt, aber dass zum Beispiel der Kern der Unternehmenswerte oder der Kern meiner Arbeit, anderen zu helfen, immer noch derselbe bleibt.
Und das ist ja dann der nächste Punkt. Also, da sind wir auch bei KI und Führung, dass ich habe zum Beispiel mit Führungskräften zu tun, die jetzt daran arbeiten, wie sie die Digitalisierung vorantreiben können und die auch oft sehr, sehr vernünftig sind und auch sehen, ne, es reicht nicht einfach, die Prozesse 1:1 zu übersetzen, die aber mit erheblichen Widerständen zu tun haben. Ne. Da finde ich, deine Botschaft ist gut und wichtig. Ne. Also erlernte Hilflosigkeit, die gibt's ja auch. Also man hat Scheißjobs. Habt ihr im Buch auch beschrieben, ne? Also so richtig, ne, gibt's glaube ich auch einen Begriff für, ne, so richtig miese Jobs und hat kaum Deep Work, also richtig erfüllende Arbeit. Und trotzdem wehren die sich. Und das ist jetzt so die Frage. Also gibt es da Anhaltspunkte, wie Führungskräfte damit umgehen, dass sie erheblichen Widerstand jetzt bekommen, wenn sie die Sache wirklich ja gut und strategisch angehen?
Ja, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an und wir sehen eigentlich drei verschiedene Aufgabenbereiche, die für die Führungskraft bleiben. Und der eine davon, und das steht bei uns auch in der Mitte, ist die Identitätsgestalterin. Das heißt, dass es bei Führung noch viel mehr als bisher einfach auch darum geht, diese Identität in einer Veränderung sicherzustellen. Weil ganz oft geht ja diese Fokussierung gerade nur auf diese technischen Aspekte. Was notwendig ist, der AI schreibt ja zum Beispiel auch vor, wenn ich mit KI arbeite, muss ich bestimmte Fähigkeiten dazu haben. Aber dabei wird vergessen, dass diese andere Komponente, diese soziale Seite, auch mitgedacht werden sollte. Also es reicht nicht, alle in KI-Prompting-Kurse zu schicken und dann zu denken, wir sind zukunftsfähig, sondern wenn man sich das ja wirklich mal in der Zukunft eines Geschäftsmodells überlegt, dann bedeutet das ja, dass ganz viele Standardprozesse durch KI erledigt werden können, dass aber der USP, das, was rechtfertigt, dass ich hier einen teuren Preis aufrufe, ist, dass ich als Mensch da auftauche. Und das ist eine interessante Diskussion, wo mich ja auch sehr dann deine Einschätzung interessiert, weil man ja viel beobachtet, dass gerade so in der nachkommenden Generation sehr viel über Chat kommuniziert wird. Oder wenn, dann vielleicht noch über E-Mail. Aber anrufen ist so ein Ding, das macht man irgendwie nicht mehr. Und das ist ja interessant, dass wir in einer eigentlich jetzt in eine Welt kommen werden, wo der USP sein wird, dass man tatsächlich mit einem Menschen im persönlichen Austausch dieses resonante, besondere Erlebnis hat, was aber dann auf Arbeitnehmende trifft, die in eine Welt kommen, in der sie genau das eigentlich nicht wollen. Das heißt, interessanter Konflikt, der hier zu beobachten ist.
Total.
Interessiert mich, ob das auch bei dir so ein bisschen aussieht.
Total, also das merke ich das auch. Ich hatte zum Beispiel auch hier mit dem Professor Hosip ein Interview, wo es um Basics geht. Also ich stelle fest, es wurde jahrelang an Agilität und den ganzen Themen und ne, also so bunte Design Thinking Workshops, wo überhaupt nicht investiert worden ist, ist in Basis. Also die Fähigkeit, Feedback wirklich zu geben, auszuhalten, anzunehmen. Also simple Gesprächsfähigkeiten. Also das mit dem Telefon kann ich auch so sagen, ne? Also weiß ich von meinem Sohn, da musste ich die Telefongespräche übernehmen. Der ist jetzt Anfang 20. Und ich denke, die Generation danach, da wird es noch schwieriger. Da müssen ganz alle, also weiß ich nicht, wie die das überhaupt machen. Ne? Und da sind dann so Fragen wie, was sage ich da? Ne, da bin ich also manchmal erstaunt und ich merke, dass in den Workshops, die ich so mache oder auch in den Coachings, dass so ein Rückbesinnen auf echte, ganz einfache Basis-Skills ist, also aus meiner Sicht, ne? Und ich total erstaunt bin, dass das so ist, ne?
Total. Und deswegen machen wir in unserem Buch auch diese Unterscheidung zwischen Empathie und Ekpathie. Mhm. Weil wenn man sich das anguckt, warum ist das so, dass wenn man in so einem Chatbot interagiert, die Leute dieses Gefühl haben, der hört besser zu, der geht mehr auf mich ein? Das liegt eigentlich an Ekpathie, nämlich dieser Fähigkeit, gerade sich nicht in die Emotionen des anderen reinziehen zu lassen. Und deswegen gibt die KI auf besseres Feedback, weil man zum Beispiel auch sieht in Studien, es gibt ja diese Idee, aber wenn du ein Problem hast, dann gehst du am besten zu jemandem, der hat das auch schon durchlebt. Mhm. Also sagen wir mal, das ist nicht worst case, man muss sich scheiden lassen, dann lässt man sich am besten, geht man zu einem Freund, der sich auch schon scheiden lassen hat, der wird dann den besseren Ratschlag geben als jemand, der da noch nicht durchgegangen ist. Mhm. Und die Forschung zeigt uns, nee, das ist nicht so.
Das ist nicht so.
Weil, was die Person natürlich macht, ist, sie gibt Ratschläge, aber das halt, was für sie im Einzelfall funktioniert hat. Und das ist ja schön, dass das im Einzelfall funktioniert hat, aber wie wir wissen, ist der Einzelfall oft nicht das, was im Durchschnitt am besten funktioniert. Mhm. Und genau da hat die KI natürlich einen Vorteil, weil sie genau das nicht macht, dass sie von der eigenen Erfahrung oder von diesem, oh Gott, ich fühle deine Emotionen mit und gehe jetzt, da lasse ich mich mitreißen. Das macht sie nicht, sondern sie hat Ekpathie. Deswegen geht sie sehr neutral, immer wieder wertschätzend darauf ein, was man sagt. Und das hilft, um gerade so bei emotionalen Problemen erstmal eine gute Lösung zu bekommen. Aber Empathie und das in dieser Verbindung von diesem Mitschwingen von Emotionen, das nennt Hartmut Rosa Resonanz. Also ein sehr empfehlenswertes Buch oder Literatur zur Resonanz, weil dieses Mitschwingen, dieses Menschen zusammenbringen, was du ja auch in deinem Job machst, dieses Erlebnis im Raum, was wir auch schon während Corona viel diskutiert haben, virtuell schwieriger hinzukriegen, das ist, glaube ich, das, was eben durch KI schwer zu ersetzen ist.
Genau, und ich glaube, das ist auch eine super, super wichtige Unterscheidung. Ich merke das auch, dass ich höre, dass Leute das leichter annehmen können von KI, und jetzt kommen wir eben, waren wir bei den guten Führungskräften, die Kräften, die strategisch sind und Identitätsgestalter in deinem Sinne oder eurem Sinne sind. Aber es gibt ja nicht nur die Guten. Es gibt den Effekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, also dass man von sich ausgehend und seine eigene positive Erfahrung als Maßstab nimmt. Aber es gibt ja auch dann den Kruger-Effekt. Es gibt wirklich schlechte Führungskräfte, die wirklich gut bezahlt sind. Oft zu gut bezahlt. Also das kann ich sagen, weil ich ja viel in dem Bereich gearbeitet habe. Und die auch jetzt auch berechtigt Angst haben, oder? Also wenn man so sagt, ja, die haben manchmal auch strategisch, narzisstisch, wie auch immer, Feedback gegeben, die könnten doch jetzt enttarnt werden, oder?
Ja, du hast in deinem Artikel The Now and Your Next of Leadership am Anfang schon angesprochen und das ist ein bisschen das Argument, was wir auch machen, dass wir sagen, jetzt kommt ihr, oder der Standard, der irgendwie angelegt wird, wenn man über KI und Führung ist, dass darüber nachgedacht wird, diese tollen Führungskräfte, die man kennt, dass die jetzt ersetzt werden. Aber das ist ja nicht der relevante Punkt, sondern der relevante Punkt, den du ansprichst, ist, naja, wenn man jetzt aber ehrlich ist, ist der Durchschnitt der Führungskräfte, hat schon noch ordentlich Entwicklungsraum nach oben. Und das würden wir tatsächlich auch so sehen, dass es dann vielleicht auch gar nicht schlimm ist in dem Sinne, dass künstliche Intelligenz Führung erstmal komplementiert und dann an irgendeiner Stelle vielleicht auch mehr oder weniger in bestimmten Rollen ersetzt, weil sie eben genau solche Führungskräfte dann tatsächlich hin zu besseren ersetzen kann, weil da einfach dann diejenigen, die sowieso schon immer gut in Führung waren und die von ihren Mitarbeitenden geliebt und erfolgreich sind, die werden ja nicht ersetzt.
Die werden nicht ersetzt, aber ich würde auch sagen, das ist ein relativ großer Anteil, der im Grunde Führungslaufbahnen gewählt hat aus Gründen, die jetzt wirklich mit klassischer Karriere zu tun haben, ja, und die den Umgang mit Empathie und Mensch, ja, was ja eine wichtige Facette von Führung ist, nicht die einzige, aber eine wichtige, als Kollateralschaden oder so betrachten, ne, so.
Genau. Ja, dieses Thema.
Also kenne ich Menschen selbst aus dem Coaching, ne? Frau Hofert, muss ich mit dem jetzt Smalltalk machen? Ne? So. Genau. Also es gibt die Gefahr der Enttarnung. Ich habe so als weiteren Gedanken auch, wo ich das gelesen habe bei euch, auch gedacht, ja, auch die wirkliche Intelligenz, ne? Die zeigt sich ja jetzt auch viel offensichtlicher, oder? Also es gibt ja auch ältere Studien meines Wissens, die zum Beispiel Entscheidungen beleuchten. Also wann hat jemand gut entschieden? Und an irgendwas erinnere ich mich, dass Führungskräfte mit einer hohen Selbstsicherheit sehr häufig falsch liegen. Genau, das wäre jetzt offensichtlich, und es wäre vielleicht dann auch offensichtlich, dass sie vielleicht sich verrechnen, nicht so gut sind in bestimmten Dingen, oder?
Ja, also wir haben jetzt tatsächlich als zweiten großen Bereich, der für Führungskräfte bleibt, das Thema Entscheidungen, aber nicht sowas, wie du gerade beschreibst, so Entscheidungen, wo dann viele oft auch falsch liegen, sondern das, was eigentlich dann nur noch als Entscheidung bleibt, ist Entscheidungen von unentscheidbaren Dingen, also Dingen, die eigentlich irgendwie keine richtige, gute Lösung haben und wo ich nicht Daten zusammenziehen kann und dann einfach aus logischem Ableiten und Mustererkennung zu einer Lösung kommen, sondern wo es um ethische Aspekte geht, wo es darum geht, wo wollen wir in Zukunft als Unternehmen hin? Das Thema Kultur haben wir schon kurz angeschnitten, wie soll die aussehen? Das ist eigentlich das, wo dann die guten Führungskräfte gefragt sind, dass sie eben diese zweite wichtige Rolle als Entscheidungsfinderin wahrnehmen. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Thema Intelligenz ist im Kontext von KI auch ein sehr interessantes, weil man am Anfang ja so ein bisschen die Sorge hatte, dass künstliche Intelligenz dann dazu führt, dass irgendwie besonders auch nicht so gute Arbeitnehmende quasi nach oben gezogen werden, auf dasselbe Level, wie wo sonst nur die Intelligenteren oder High Potentials waren, und damit dann irgendwie die jetzt benachteiligt sind. Die Forschung zeigt aber, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, sondern dass diejenigen, die schon viel Expertise haben, die auch vorher die High-Performer waren, tatsächlich mehr von dem KI-Einsatz profitieren als diejenigen, die nicht so erfolgreich waren bis jetzt. Also hier sieht man einfach, die nutzen das intelligenter, die nutzen das zum Beispiel dazu, dann für sich die Aspekte vom Job übrig zu lassen, die auch ihnen Spaß machen und die auch besser zu machen. Also hier kann man die Hoffnung dann durchaus auch lassen oder auch den Appell an Unternehmen, die High Potentials auch wirklich weiter zu fördern und gut zu behandeln und zu bewahren, weil die auch in Zukunft diejenigen sein werden, die nochmal out of the box denken, die anders denken als KI. Und das ist gerade das Wichtige, weil wir sehen, dass KI den Durchschnitt zwar hebt, aber die Varianz reduziert. Und das bedeutet mehr des Gleichen sozusagen. Es gibt immer weniger von diesen wirklich ganz anderen Ideen. Dieses, so hat noch keiner darüber nachgedacht. Und du hast Biases angesprochen. Den Anker-Effekt sieht man natürlich auch. Sobald man irgendwas mit KI generieren lässt, hat man schon diesen Gedanken im Kopf und die total kreativen Lösungen werden viel unwahrscheinlicher. Das heißt, es ist eine echte Aufgabe für Unternehmen, die High Potentials und die noch so richtig anders denken, zu schützen, zu wahren und deren Ideen zu nutzen.
Du sprichst Aspekte an, die ich auch nochmal sehr wichtig finde. Der eine ist Ethik. Ja, eine ethische Qualifikation ist schon recht selten, ne? Wird aber vor diesem Hintergrund doch sehr wichtig, wenn man sagt, Dilemma, Entscheidungen sind, man weiß nicht, was richtig ist. Das ist ja eine klassische Dilemmasituation. Und ich merke, dass viele Führungskräfte noch nicht mal dieses Dilemma fassen können. Was also wirklich ein Dilemma ist, ist das eine. Und dann kommt die ethische Dimension dazu. Also wie kriegt man denn Menschen in dieses Denken oder wie müsste man sie qualifizieren?
Qualifizieren oder vor allem, du hast es ja auch schon angesprochen, es ist ja auch erstmal eine Sensibilisierung. Möchte ich darüber überhaupt nachdenken? Bin ich bereit, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, was ja durchaus ungemütlich werden kann? Und diesen Aspekt sprechen wir tatsächlich im Bereich auch der Bildung an. Dass Weiterbildung natürlich viel weniger sein wird, so sehr wissens-skill-basiert, sondern viel mehr in Richtung darüber nachdenken geht, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, wofür wollen wir als Unternehmen stehen, wie ist auch mein eigener ethischer Kompass. Und da kann man sich sehr viele Formate überlegen, aber der allererste Schritt ist natürlich den du da gerade angesprochen hast, nämlich ich muss dafür bereit sein.
Muss dafür bereit sein. Und ich frage mich auch, also ich komme ja auch aus dem HR und Personalpsychologie und es gibt ja seit Jahrzehnten Untersuchungen, Big Five von Führungskräften und auch die eigene Erfahrung, die sind meistens nicht besonders offen. Und es werden nicht die besonders offenen Offenheit für neue Erfahrungen, also wer hier zuhört, gibt es auch einen Podcast zu dem Big Five. Das heißt, das sind ja nicht die kreativsten Leute. Und wenn das aber sozusagen das Kriterium ist, befördert man dann nicht gerade die Falschen?
Dann sind wir bei dem interessanten Thema Auswahl und natürlich auch da im Zusammenhang KI, weil das ist tatsächlich eine Herausforderung, die man natürlich hat, dass wenn KI genutzt wird, sie auch oft genutzt wird, und das hat man ja in dem sehr bekannten Amazon-Beispiel gesehen, um sie an alten Daten zu trainieren. Das heißt, bei Amazon war ja der Skandal, man hat geguckt, wer wird der Führungskraft und wer ist besonders gut, und wenig überraschend waren es dann vor allem Männer, weil die Daten halt vor allem Männer beinhaltet haben, und schon wurde danach quasi ausgewählt. Und das darf natürlich genau nicht der Ansatz sein, sondern darüber nachzudenken, wie kann man anders auswählen, ist total wichtig. Und dieser Aspekt auch, wonach wählt man aus? Also man muss ja auch sagen, Stefan Janssen, mit dem ich dieses Buch zusammen geschrieben habe, wir haben uns tatsächlich vor 10 Jahren kennengelernt an einer Uni, die ein anderes Auswahlverfahren hatte, die nicht nach Noten ausgewählt hat, sondern die nach unentscheidbaren Fragen ausgewählt hat. Oder zumindest war das ein wichtiger Teil im Auswahlprozess. Das heißt halt, man hat Fragen bekommen, die eigentlich keine klare Antwort haben. Sowas wie, soll man tolerant gegenüber intolerant sein? Und es ging darum, das dann zu beantworten. Und das wurde auch im Auswahlgespräch dann diskutiert, um zu sehen, wie denkt eigentlich jemand? Was ist die eigentliche Bewertungsgrundlage? Wie geht man damit um? Und sich solchen ganz anderen Auswahlverfahren über offen zu machen. Es wird interessant, wer das machen wird. Aber es ist vor allem auch deswegen interessant, weil wir natürlich nach wie vor auch radikale Innovationen brauchen und die vermutlich daherkommen werden.
Und ich vermute das eben auch, ne, dass man immer rückblickend guckt. Also das Amazon-Beispiel kannte ich gar nicht, aber das kenne ich aus anderen Fällen. Ne? Also man guckt immer, wer ist bei uns erfolgreich, und kommt dann immer auf so eine durchschnittliche Führungskraft, die jetzt vielleicht extravertierter ist, aber auch Strategie zum Beispiel ist ja etwas, was manchmal auch Mitte ambivertierten oder introvertierten Menschen eher liegt. Ja, es wäre im Grunde ein anderer Typ. Wenn ich jetzt
total.
So auf diese.
Und wir argumentieren in dem Buch auch ganz viel, ja, mit viel Leidenschaft für die Menschen, die ein bisschen anders denken, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, dass die eigentlich unsere wichtigsten Personen der Zukunft quasi sind, weil das sein wird, was KI halt weniger macht.
Genau, aber als Praktikerin mache ich halt die Erfahrung, dass das dann versucht wird. Also wir brauchen so jemand, und dann kommt die Person ins Team und sie macht natürlich alle anderen wuschig, weil sie vielleicht schneller ist und denkt, was soll der ganze Smalltalk, die reden irgendwie, ne? Und das heißt, sie können kommunikativ gar nicht damit umgehen, und schon, nee, können wir doch nicht, ne? So ist die Person
ja,
wieder weg.
Total,
ne?
Große Herausforderung. Und was ich da interessant finde, ist eigentlich mal zu schauen, an der Kunst wird ja gerade gespart, irgendwie an Schauspielhäusern in Berlin stehen schon große Protestplakate. Aber eigentlich sind das total interessante Institutionen, um die zu beobachten, wie die zum Beispiel Personal auswählen und führen. Weil das ist ja, so wie ProfessorInnen auch, ein Chaoshaufen. Die sind irgendwie alle da, denken nur nach, haben kreative Ideen, aber wollen sich auf gar keinen Fall führen lassen. Trotzdem kriegt man das ja irgendwie hin, dass da am Ende ein Theaterstück steht oder dass die Wissenschaftler ihre Forschung machen und eine Universität funktioniert. Das heißt, vielleicht mal in diese Bereiche zu schauen, wo eigentlich die Unführbaren schon irgendwie die ganze Zeit versucht werden, zusammenzuhalten auf die eine oder andere Art und Weise, ist mal ein ganz interessanter Impuls, glaube ich, für PersonalerInnen oder Menschen, die sich in Entscheidungsfunktionen befinden, darüber nachzudenken, wie man sowas in Zukunft aufstellt, um vielleicht auch über Diversität und Führung von Unführbaren anders nachzudenken.
Genau, anders nachzudenken. Vielleicht man muss meiner Meinung nach auch Systeme aufbrechen. Und im Moment wird halt immer so geguckt, oh, da ist jemand, der, weiß ich, Low-Performer, was machen wir mit dem? Ne? Und der ganze Laden wird an solchen Themen aufgehalten, anstatt sich zu überlegen, wie können wir die Strukturen vielleicht auch mal grundlegend verändern und das ermöglichen, dass solche Leute auch Raum bekommen. Ne?
Ich möchte auch mal vielleicht auch noch ein bisschen dazu teilen, wie du KI nutzt und welche Themen bei euch dazu so aufploppen.
Also genau diese, es sind wirklich diese Fragen, also fast in jeder Supervision, fast in jedem Workshop im Moment ist das Thema, also so, wir arbeiten viel mit Fällen und es wird immer wieder, da haben wir jemand, der kommt nicht mehr mit, da sind viele Junge und man arbeitet sich immer an diesem einen ab und die Prozesse sind halt nicht darauf abgestimmt, damit umzugehen. Die Prozesse sind auch nicht darauf abgestimmt, vielleicht auch die Stärken zu berücksichtigen, weil durch anderen Einsatz könnte vielleicht jemand woanders auch seine Identität behalten. Ne?
Ja.
Und müsste nicht mit Abfindung, ist ja auch im Verwaltungsbereich liegt. Also schwierig, also es sind wirklich solche Themen. Wie werden wir, ehrlich gesagt, ne, so die los? Und wie bauen wir halt so Systeme, die das da durchlässig sind und wie kommen wir an Führungskräften vorbei? Hab auch viel mit Beratern zu tun und die Berater verzweifeln, weil sie auch auf Projekte dann wieder eingesetzt werden, wo sie quasi auf Teamebene nur agieren und man kommt immer wieder an diese grundlegenden Fragen. Ne? Also falls du eine Idee hast, es wird halt nicht von oben gedacht, ne? Und die Berater sagen auch, ja, ich habe das dem Geschäftsführer schon gesagt, aber ja, würde ich meinen Job.
Interessant, weil du ja auf der einen Seite diese strukturelle Ebene ansprichst, aber auf der anderen Seite das ja auch wirklich ganz viel von Diversitätsmanagement auch einfach
ja,
hat.
Ja, also auf psychologische Diversität, ne? Und
ja,
das fällt unglaublich schwer. Und da finde ich deinen Tipp super, von der kreativen Szene zu lernen, weil die durch das Lernen, sich immer schnell wieder zu finden in neue Projekte, halbes Jahr hier, dreiviertel Jahr da, die machen nicht so ein Gezeter um jemand, der ein bisschen anders ist. Ne? Da, die können damit besser umgehen.
Natürlich auch alle ein bisschen anders.
Weil alle so ein bisschen anders sind, genau.
Aber ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die da geführt werden, weil das die Kompetenz der Zukunft sein muss. Denn diejenigen, die alle gleich denken und dann auch alle mit der gleichen KI arbeiten, da kann man sich ja vorstellen, wie lange so ein Geschäftsmodell zukunftsfähig ist.
Total. Ich würde jetzt nochmal gern auf die Studie zurückkommen. Also diese wunderbare Studie, wie ich finde, die ich auch verlinke. Weil das, glaube ich, für diejenigen, die zuhören, ich denke, es sind Führungskräfte, es werden Personaler sein, vielleicht auch interessant ist diese Fragestellung, wie ordnet man das zu? Also was ist the now, was ist the next und worauf muss ich da achten? Vielleicht könntest du das noch ein bisschen erklären.
Sehr gerne. Also wir unterscheiden diese drei Ebenen oder diskutieren diese drei Ebenen von der Zusammenarbeit von wie viel macht die menschliche Führungskraft, wer also wie viel übernimmt eigentlich KI in der Führungsrolle. Und das Now, also die Jetztzeit, ist dadurch, glaube ich, gekennzeichnet, dass wir großen Hype haben. Alle sind ganz aufgeschreckt und diskutieren das Thema KI. Aber wenn man ehrlich ist, wirklich jetzt systematisch Nutzen tun, ist die wenigsten. Ganz viele Unternehmen sehen wir das Phänomen Bring Your Own AI, dass die Leute einfach das selber nutzen, obwohl sie es eigentlich offiziell noch gar nicht dürfen. Aber so richtig systematisch in der Fläche sieht man KI-Führung im Moment noch nicht. Mhm. Und was wir überhaupt sehen, ist digitale Führung natürlich, weil wir alle remote arbeiten, aber dafür haben wir auch mehr als genug Forschung. Das heißt, im Moment tatsächlich sieht die Revolution größer aus, als sie tatsächlich in der Unternehmensrealität ist. Also LinkedIn-Bubble und Unternehmensrealität fällt auseinander. Das Next gehen oder die fangen erstmal mit dem New an. In der Ebene des New gehen wir davon aus, dass KI tatsächlich aber immer mehr größere Anteile an repetitiven Entscheidungen oder Führungsaufgaben auch übernehmen wird. Weil so Aufgabenabsprachen, Koordination von Aufgaben im Team, das sind ja eigentlich Dinge, die KI auch heute schon recht gut kann. Wir gehen aber davon aus, dass dann in den nächsten Jahren auch tatsächlich flächendeckend Unternehmen ihre Datenschutzregulationen und Entscheidungen so getroffen haben, dass KI-Systeme vermehrt im Einsatz sind und wir dann eigentlich ein wenn man sich das so als Kreis vorstellt, im Moment ist eigentlich nur die menschliche Führung und KI ist mini klein, wir dann halt eher so ein gleich Großes haben, dass es ein bisschen mehr Bereiche gibt, wo KI komplett führt, aber auch noch genauso viele, wo die KI, wo die menschliche Führungskraft quasi Führung hat. Im Next, und das ist die Ebene, die auch immer am allerkontroversesten diskutiert wird, machen wir das Statement, dass tatsächlich Führung zu einem großen Teil von KI übernommen werden kann. Und man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie so einen Roboter oder irgendwie, der dann da reingefahren kommt und einem was sagt. Und die Leute ja die interessantesten Science-Fiction-Vorstellungen, sondern man darf sich, das kann sich das, glaube ich, eher so vorstellen, wie das iPhone ja auch einfach unser Leben übernommen hat. Das macht ja immer nur Vorschläge. Die Apple Watch erinnert einen nur nett daran, jetzt mal könnte man aufstehen. Man kriegt ständig so kleine Nudges, was man jetzt machen könnte. Und so, glaube ich, kann man sich KI-Führung auch eher vorstellen, dass man dann einfach kleine Hinweise bekommt, Notifications, die einem sagen, so, ich habe irgendwie deine Augenbewegungen analysiert, jetzt wäre vielleicht eine kleine Pause gut. Nach deinem persönlichen Profil solltest du vielleicht Konzentrationsmeetings eher morgens um 10 machen und nicht um 8. So kleine Empfehlungen. So kann man sich das, glaube ich, eher vorstellen. Und wir gehen davon aus, dass das flächendeckend kommt. Und hier ist natürlich dann die große Diskussion zum einen, geht das überhaupt? Weil wir wollen ja Menschen sehen und uns von Menschen führen lassen. Und hier machen wir viele Argumente. Wir haben das Thema Empathie schon diskutiert und Ekpathie, warum KI da wirklich viel übernehmen kann. Zum anderen aber, was bleibt für menschliche Führung? Und wir hatten dieses Thema Identität, also warum bin ich hier im Unternehmen, wer bin ich, was sind eigentlich unsere Rolle? Dann das zweite Thema Resonanz, menschliches Zusammenschwingen. Und als drittes Thema bleibt dann das Thema Ethik und auch Distanzfähigkeit. Und was wir damit meinen, ist Distanz auf ganz verschiedenen Ebenen. Einmal die Distanz zur KI, dass man nicht sich dieser kognitiven Faulheit hingibt und einfach alles macht, was die KI einem vorschlägt. Dann aber auch Distanz dadurch, dass man viel mit KI arbeitet. Das ist dieses Thema, dieses Risiko, dass wir weniger mit anderen interagieren. Das muss irgendwie abgefangen werden. Und dann aber auch Distanz zu sich selbst, dass man nicht vergisst, sich Zeit zu nehmen, um rauszugehen, um von außen da drauf zu schauen, um mit jemandem wie dir darüber zu diskutieren, mal diesen Blick von außen zu haben, dass man das nicht vergisst, weil man denkt, man hat sich durch KI ja schon so gut selbst optimiert, dass man das nicht mehr braucht.
Also es ist eher so ein Chef-Bot, so schreibt ihr das auch, als dass ich mir jetzt so ein Avatar vorstellen muss oder mein ein Hologramm von dem Chef, den ich eh nie mochte oder so, sondern oder den ich mochte. Oder ich kann mir das sogar auswählen, das ist es eher nicht.
Ja, viel subtiler. Also ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel, wenn man sich überlegt, wie auch so Social Media, wie das einen ja quasi führt. Also man wurde ja oder lässt sich ja freiwillig unendlich viel seiner Zeit durch Social Media, durch sein E-Mail-Checken quasi wegnehmen, ohne dass das jetzt formell als Führungskraft ausgeliefert wurde. Aber wenn man sieht, wie Führung definiert ist, Führung ist Einflussnahme, andere in Richtung eines bestimmten Ziels zu beeinflussen. Ja. Und Social Media macht das perfekt, dessen Ziel ist, dass du möglichst viel Zeit auf Social Media verbringst. Und genau das erreicht es durch die Führungsverhalten, die es zeigt.
Das stimmt. Also das definieren wir auch, beeinflussen die Richtung von Bewegung und intervenieren in kritischen Situationen. Also es ist ja auch im Grunde der Umgang mit Dilemmata, ne, der da eine Rolle spielt. Und also von daher braucht man dahingehend vielleicht keine Angst zu haben, aber da kommen natürlich auch so Fantasien auf. Dann werde ich kontrolliert, also so wie in der Corona-Zeit mit den Meetings, Augenbewegung. Man fängt an, vielleicht das auch auszutricksen, weil man Angst hat, dass das nicht neutral genutzt wird, sondern dass es irgendwie ausgenutzt wird, ne? Und dass man die Daten dann verwendet.
Total. Und deswegen ist das AI-Act ja auch eigentlich klar, oder das war ja auch ein Ziel davon, dass man sowas wie Social Scoring, manipulative KI-Systeme, Emotionserkennung, biometrische Daten, also was verboten ist, darf man nicht. Unkontrollierte Überwachung fällt da auch drunter, um genau diese Aspekte zu verhindern. Mhm.
Wenn jetzt jemand davor steht, also Entscheidungen zu treffen in dem Bereich, was würdest du den Personen empfehlen? Womit sollten sie anfangen?
Mehr Experimentierraum. Also man sieht oft so ein Zögern, dass man denkt, oh, es ist so schnell gerade die Entwicklung, vielleicht warte ich lieber noch ein bisschen, bis sich das alles gesetzt hat und fange dann an, weil dann jetzt gerade ist das ja alles zu schnell in der Erinnerungslogik. Da würde ich sagen, nein, jetzt anzufangen, zu gucken für sich, wo kann ich es benutzen, wie kann ich es benutzen, das macht mir auch Spaß damit. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, wenn man es jetzt eher in so einem Unternehmens- oder Teamkontext denkt, ist auch, sich wirklich darüber auszutauschen. Und zwar im Idealfall nicht nur so in seiner eigenen Bubble, sondern Menschen zusammenzubringen aus verschiedensten Bereichen im Unternehmen oder auch rauszugehen, um zu sehen, was machen andere, wie können wir es anders machen, wie können wir es für uns nutzen, wo sind aber auch Grenzen, um überhaupt irgendwie einen Startpunkt zu haben und nicht so in der Schockstarre zu verharren und abzuwarten, was da so kommt.
Und was würdest du jetzt in Anführungsstrichen Betroffenen empfehlen? Also Menschen, die sagen, also ich habe neulich Psychologen in einem Workshop getroffen, die sagen, nein, Teufelzeug, auf gar keinen Fall, unmenschlich, unethisch oder so weiter, ne? Also was sollten Menschen machen, die betroffen sind oder betroffen sein könnten?
Gerade bei PsychologInnen finde ich es deswegen interessant, weil wir eigentlich ein sehr schönes Framework da haben und das ist diese Idee von so einem Challenge versus Hindrance Mindset. Und das Hindrance Mindset wäre genau dieser natürlich sehr menschliche, das haben wir schon diskutiert, Veränderung macht Angst und irgendwie gerade wenn man um seinen eigenen Job anmacht, ja auch total Angst hat, ja auch total logisch. Das wäre so ein Hindrance Mindset, dass ich eigentlich nur denke, oh Gott, ich muss das irgendwie verbieten. Hat man an Universitäten ja am Anfang auch versucht, dass man dachte, nee, da darf man das nicht benutzen für Hausarbeiten und wir verbieten das einfach. Dann muss man aber leider der Realität ins Auge sehen, wir können das nicht verbieten. Die Menschen benutzen das, es wird kommen, ob ich es will oder nicht und ob ich noch so oft sage, aber die Studierenden, die müssen auch selber denken, es hilft halt nichts, sie werden es benutzen. Das heißt, dieses Hindernis-Mindset, ist es nachvollziehbar, ist es menschlich, man kann es verstehen. Aber es wird es leider den Lauf der Dinge nicht verhindern. Das heißt, das andere Mindset, das sogenannte Challenge-Mindset, Dinge als Herausforderungen für sich zu sehen, ist, glaube ich, das, was einem hier weiterhilft. Dass man darüber nachdenkt, ich finde es nicht toll, ich akzeptiere das vielleicht auch erstmal, aber ich suche mir einen Experimentierraum für mich, wo ich zumindest damit anfangen kann. Bei Kopf in den Sand, das war noch nie eine gute Idee.
Ja, also und ich glaube, bevor man auf ethische Ebene gehen kann, muss man ja auch erstmal verstehen, was möglich ist, ne? Und viele verweigern sich ja auch schon an der Stelle. Und ich glaube, die ethische Diskussion ist meiner Meinung nach sehr wichtig, also sowohl bei Führung und Menschen, aber auch, wenn wir jetzt in den Bereich Therapie kommen zum Beispiel. Aber das ist ja gar nicht mehr unser Thema, ne? Also in diesem Sinne, glaube ich, haben wir eine gute Reise gemacht, durch verschiedene Themen, Schwerpunkt Team, Schwerpunkt Führung. Und ja, möchtest du noch irgendeinen Tipp geben zum Abschluss, irgendwas?
Es gibt das schöne Zitat von Pablo Picasso und das ist, Computer sind absolut nutzlos, sie können nur Antworten geben. Und ich finde, das ist bei KI ein bisschen genauso. KI ist vielleicht nicht nutzlos, aber es kann definitiv viele Antworten geben. Die Fragen müssen aber wir stellen. Und da neugierig zu bleiben und die richtigen Fragen zu stellen, das ist was, wo ich jeden zu ermutigen möchte, das zu tun. Und das bedeutet, ja, in Coachings zu gehen, sich selbst zu erfahren, immer wieder herauszufordern, Resonanz zu erfahren, das Leben richtig zu leben. Und das wünsche ich jedem.
Okay. Vielen Dank. Das waren auch für mich sehr viele interessante Einsichten. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Werde das auch in den Shownotes nochmal verlinken und sich da nochmal weiter einzulesen, unter anderem in das Buch und in die Studie. Also vielen Dank, Fabiola Gerpott. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, du hattest ebenso interessante und tiefgehende Erkenntnisse durch unser Gespräch wie ich. Ich fand es jedenfalls sehr bereichernd. Wenn du mir noch nicht folgst oder diesen Podcast noch nicht abonnierst, würde ich mich sehr freuen, wenn du dies tust und damit meine Arbeit unterstützt. Möchtest du mehr über mich erfahren, dann findest du viele Informationen auf meiner zentralen Website bei www.svenja-hofer.de. Meine Community befindet sich bei Substack und dort gibt es immer wieder exklusive Materialien und auch Vorabveröffentlichungen. Also es lohnt sich, vielleicht nicht nur aus einer Quelle zu schöpfen, sondern auch aus zwei. Also wir hören uns und vielleicht sehen wir uns auch demnächst. Bis bald und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, wann auch immer, wo auch immer du das jetzt gehört hast. Bis bald.